Willkommen zu Nicht im Fachraum Essen, dem Podcast, bei dem wir euch Einblicke in spannende Projekte von NachwuchswissenschaftlerInnen zum Lehren und Lernen in Chemie und Physik vorstellen. Mein Name ist Ann-Kathrin Krebs und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. In dieser Episode ist Christoph Vogelsang von der Uni Paderborn als zusätzlicher Moderator mit dabei.
Hallo, auch von mir.
In der heutigen Folge sprechen wir mit Annabel Pauli von der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz über das Recycling von Solarmodulen im Lehr-Lern-Kontext Chemie.
Ja, liebe Annabel, schön, dass du da bist.
Hallo.
Bitte stell dich einmal kurz vor.
Ja, wie schon gesagt, mein Name ist Annabel Pauli. Ich bin für die Chemiedidaktik der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz verantwortlich und ich habe tatsächlich hier auch schon studiert, Chemie und Mathematik für das gymnasiale Lehramt und habe dann in Frankfurt in der Chemiedidaktik promoviert und bin danach ins Referendariat gegangen, auch im Studienseminar Mainz. Also man sieht so, ich habe mich so ein bisschen im Rheinhessischen aufgehalten, während Studium, Promotion, Referendariat und dann bin ich wieder hierher gekommen.
Super, vielen Dank. Damit unsere Zuhörenden dich ein bisschen besser kennenlernen können, möchten wir mit dir ein kurzes Spiel spielen. Wir geben dir dazu abwechselnd Satzanfänge vor, die du dann mit ein paar kleineren Details aus deinem Privatleben vervollständigen kannst. Und eine dieser Eisbrecherfragen wäre zum Beispiel, ein Phänomen, das mich in den Naturwissenschaften immer wieder begeistert ist.
Ich finde es wirklich, wirklich schwer, mich da zu entscheiden, weil einfach, ich finde Naturwissenschaften allgemein super begeisternd. Deswegen schwierig. Ich würde sagen, aus aktuellem Anlass, weil ich da gerade eine Lehrveranstaltung bzw. eine Sitzung zu vorbereite, würde ich sagen, die Systematik im Periodensystem der Elemente. Das finde ich wahnsinnig faszinierend, dass man die Eigenschaften von Elementen, ihr Verhalten, ihre chemischen Reaktionen aus ihrer Stellung im Periodensystem ableiten kann und andersrum auch Vorhersagen treffen kann über die Ordnung beziehungsweise zum Beispiel noch unbekannte Elemente vorhersagen konnte damals auch und die dann wirklich entdeckt wurden oder auch, dass man so Trends ablesen kann, Elektronegativität, Atomradius. Irgendwie, ich finde das so schön, wie diese ganze, wie so alles da zusammenkommt in so einer Struktur und so einer Logik. Hat mich schon als Schülerin tatsächlich fasziniert, weiß ich noch, als wir das in der Schule hatten, 8., 9. Klasse wird das gewesen sein, weiß ich noch wie heute, fand ich wahnsinnig spannend und beeindruckt mich immer wieder.
Kommen wir zu was ganz anderem. Ein erfolgreicher Tag an der Uni braucht auf jeden Fall
Club Mate. ich trinke keinen Kaffee, keine Heißgetränke oder sowas, aber Club Mate ist so mein Koffeinersatz und brauche es auf jeden Fall. Die Mensa hat jetzt Sommerpause. Das war traurig, da gab es keinen. Das habe ich einmal hart festgestellt an einem Tag und danach habe ich immer einen mitgebracht.
Super. Und wenn wir schon bei Club Mate sind, vielleicht trinkst du ja auch Club Mate, während du ein gutes Buch liest. Und das ist auch die nächste Frage. Was ist denn so ein Buch, was jeder mal gelesen haben sollte?
Ich würde zwei sagen, weil passt aber gut zusammen thematisch. Das eine ist Die unerzählte Geschichte und das andere heißt Unsichtbare Frauen. Und im ersten Buch, also in der unerzählten Geschichte, geht es so darum, wie Frauen seit Jahrhunderten quasi das Weltgeschehen mitbestimmen, aber so in den Geschichtsbüchern eigentlich sehr schwer zu finden sind. Und in dem zweiten Buch geht es um diese Gender Data Gap, also dass die Frauen in Studien, in Statistiken einfach nicht mit berücksichtigt sind, dass es da einfach eine wahnsinnig große Datenlücke gibt, die aber auch so wirklich weitreichende Folgen hat, wie beispielsweise unsichere Schutzausrüstung, weil die an die Größe von heteronormativen Männern eigentlich angepasst ist oder schlechtere medizinische Versorgung, weil auch da zum Beispiel Medikamentendosen an ein ganz andere körperliche Voraussetzungen oder sowas berechnet werden. Also das finde ich eigentlich, gehört irgendwie zusammen beides und finde ich wahnsinnig spannende Bücher, sehr augenöffnend, kann ich jedem empfehlen.
Ja, vielen Dank. Kommen wir zu deiner Arbeit und du betrachtest ja das Recycling von Solarmodulen. Wieso beschäftigst du dich gerade mit diesem Thema?
Also das Recycling von Solarmodulen hat ganz, es ist einfach unfassbar spannend. Man kann da ganz, ganz viele verschiedene Aspekte miteinander vereinen. Das hat zum Beispiel ganz viele zentrale Aspekte der Nachhaltigkeit in sich vereint. Wir können über die Energiewende reden und dieser Bedarf an Solaranlagen, der steigt ja stetig. Ja, wir sehen das ja. In Mainz stehen beispielsweise immer wieder solche Plakataufsteller, wo Workshops zu den eigenen Balkonkraftwerken angepriesen werden. Also man sieht, das ist irgendwie überall. Das heißt, wir haben da irgendwie einen Bedarf an Solarenergie, Solaranlagen. Aber wir müssen uns dann anschauen, wenn wir die alle brauchen, wo kommen die her? Das heißt, wir müssen uns diese Herstellung angucken, die wichtigen Rohstoffe, die benötigt werden, beispielsweise Silizium. Wir reden jetzt hier im weiteren Verlauf wahrscheinlich eh nur über siliziumbasierte Solarmodule. Das heißt, wir müssen uns anschauen, woher kommt das Silizium? Das ist nur begrenzt verfügbar. Das heißt, auch da haben wir wieder einen Aspekt, den man mit betrachten kann. Dann kann man das Recycling, es ist ja schon im Namen drin, natürlich sich anschauen, dass es ermöglichen könnte, diese Rohstoffe zurückzugewinnen, die Umweltbelastung zu reduzieren, dann können wir bei dem Thema wahnsinnig gut die Bildung für nachhaltige Entwicklung betrachten, wie zum Beispiel in der Kombination von technischen Innovationen, Ressourcenschonung, gesellschaftlicher Verantwortung, wenn wir uns zum Beispiel Produktionsbedingungen anschauen. Ja, also einfach eine bunte Mischung, die man an dem Thema betrachten kann und ganz, ganz viele Perspektiven.
Super spannend, auch schon. Danke für diesen groben Umriss, worüber wir heute wahrscheinlich fokussiert sprechen werden. Der Großteil von solchen Solaranlagen, die sind ja jetzt schon eine ganze Weile im Trend. Die wurden ja aber auch erst im 21. Jahrhundert gebaut. Und wenn man sich jetzt ja auch gerade so angehört hat, was du schon so an verschiedenen Rohstoffen genannt hast und dass man das ja recyceln kann, lohnt sich da das Recycling überhaupt?
Ja, jein. Ich glaube, das muss man sich noch ein bisschen genauer anschauen. Und zwar ist ja der Ausgangspunkt für diesen Solarboom das Erneuerbare Energiengesetz aus dem Jahr 2000. Da wurden Solaranlagen oder der Bau von Solaranlagen auch eben für Privathaushalte gefördert. Und dann hat es in den Jahren darauf, so bis 2009 ungefähr, hat es einen richtigen Solarboom gegeben. Das heißt, ganz, ganz viele Leute haben auf Privatdächer vor allen Dingen auch Solaranlagen gebaut. Und das heißt, da sieht man wirklich, das ist wirklich im 21. Jahrhundert jetzt sozusagen unser Fokus. Aber wenn wir uns das dann anschauen, hat so eine Solaranlage, typischerweise rechnet man mit so einer Lebensdauer von 25 bis 30 Jahren. Technisch können die oft länger noch arbeiten, aber man muss dann tatsächlich wirtschaftlich denken, lohnt sich das überhaupt noch? Und so 25 bis 30 Jahre ist so die Faustregel, dass man ab da dann über ein Repowerment beziehungsweise einfach ein Ersetzen der Solaranlagen nachdenkt. So, und jetzt können wir uns das ja ausrechnen. Wir haben jetzt das Jahr 2025. Im Jahr 2000 hat dieser Solarboom eingesetzt. Das heißt also, die Solaranlagen, die Solarmodule, die dort verbaut wurden in diesen Jahren des Solarbooms, die erreichen jetzt langsam das Ende ihrer Lebenszeit. Das kann natürlich auch schon mal ein bisschen früher passieren, durch so Hagelschlag oder einfach, dass etwas ersetzt werden muss. Aber es wird einfach bis zum Jahr 2050, das ist so die Schätzungen, die herangezogen werden, Millionen Tonnen Solarschrott geben, auch weltweit. Die Schätzungen gehen sehr weit auseinander, weil man eben nur mit einer groben Lebensdauer rechnet. Man nicht ganz so genau weiß, wann hört jetzt so eine Solaranlage wirklich auf, wann wird die ersetzt. Aber wir können wirklich sagen, bis 2050 haben wir Millionen Tonnen Elektroschrott, Solarschrott, mit dem wir arbeiten müssen. Und das heißt, ja, das Recycling lohnt sich tatsächlich. Jetzt gerade im Moment haben wir noch relativ wenig Solarschrott. Aber in sehr, sehr absehbarer Zeit wird es sehr, sehr viel Solarschrott geben. Und das heißt, wir müssen uns jetzt schon Gedanken machen, wie das Recycling dann auszusehen hat, beziehungsweise wie man mit diesem ganzen Schrott umgeht.
Bei der Betrachtung solcher Prozesse wird ja das Konzept der Lebenszyklusanalyse angewandt, was ja auch für deine Arbeit wichtig ist. Könntest du uns kurz erklären, was damit gemeint ist, also uns und allen, die zuhören?
Genau. Also wenn wir uns zum Beispiel jetzt, ich habe jetzt Silizium schon so oft erwähnt, wenn wir uns jetzt zum Beispiel das Solarsilizium anschauen. Und das ist wirklich der Bestandteil in so einer Solaranlage. Das ist ja das, was wir brauchen, das, was die Funktionsfähigkeit überhaupt ausmacht. Und dann heißt Lebenszyklusanalyse oder Life Cycle Assessment im Endeffekt, dass man nicht nur irgendwie einen Moment eines Produktes, zum Beispiel des Solarsiliziums in der Solaranlage auf dem Privatdach in Straße XY anschaut, sondern dass man sich wirklich den gesamten Lebensweg betrachtet. Also wir gehen wirklich von der Gewinnung der Rohstoffe, in dem Fall aus dem Quarzkies sozusagen, bis über die Herstellung, über den Transport, über die Nutzung, über die Entsorgung und eventuell eben auch das Recycling. Das heißt, man guckt sich wirklich jeden einzelnen Schritt an, dass in dem Fall von Solarsilizium von dem Abbau des Solar, des Quarzkieses bis wirklich, wir holen die Solaranlage wieder vom Dach und entsorgen die. Da wird jeder einzelne Schritt betrachtet und da guckt man sich die Input- und Output-Ströme an. Also beispielsweise, wie viel Energie, wie viel Wasser wird da reingegeben und was kommt dann eben raus? Abwärme, Abwasser, Kohlenstoffdioxidemissionen etc. Also man macht wirklich eine Bilanz über alle Schritte hinweg und schaut sich alle Faktoren an, die in irgendeiner Art und Weise einen Umwelteinfluss haben, betrachtet das im Hinblick auch auf die Nachhaltigkeit des Produktes und wertet das dann das aus. Und das passiert dann in verschiedenen Schritten, die tatsächlich auch genormt sind. Also es gibt eine DIN-Norm, eine ISO-Norm, wenn man das auch weltweit guckt, also wo man wirklich klar wird, wie wird so eine Lebenszyklusanalyse gemacht. Das heißt aber auch, das ist eben nicht nur was, was wir in der Didaktik benutzen, so eine Lebenszyklusanalyse, sondern das ist wirklich etwas, was einen ökonomischen, ökologischen Wert in der Industrie, in der Wirtschaft, in der Technik, in der Forschung hat.
Und wenn wir da jetzt mal genauer hingucken, das ist ja ein unglaublich komplexer Prozess von der Solarzelle hin zu den Materialien und wieder zurück. Oder in Anführungsstrichen wieder zurück. Welche Schwierigkeiten treten denn beim Recycling von Solarmodulen auf?
Genau, also wenn wir uns das einmal anschauen, dann ist es im Endeffekt so, also allgemein vielleicht das Recycling einmal anzuschauen. Im Endeffekt ist es ja so, wir gucken uns so ein Solarmodul an. Das besteht aus so einer Glasschicht, Solarglas, das hat einen Aluminiumrahmen, das hat verschiedene Kunststoffebenen, das hat eben auch diesen Silizium-Waver. Und wenn wir über das Recycling von Solarmodulen sprechen, dann ist es ja, wir sind in Deutschland, wir sind in der EU, es gibt für alles eine Verordnung. Da gibt es dann das Elektroschrott- und Elektronikgesetz. Das sagt eben, dass ein Solarmodul Elektroschrott ist und muss auch wie Elektroschrott behandelt werden. Heißt, es gibt auch eine Recyclingquote, so ein Solarmodul muss jetzt schon bis zu 80% recycelt werden. Wir reden hier aber von Massenprozent. Und wenn wir uns so ein Solarmodul vorstellen mit dieser wahnsinnig schweren Glasplatte, dem Aluminiumrahmen, wir kommen, wenn wir das Glas recyceln und den Aluminiumrahmen, kommt man schon sehr, sehr gut an diese 80% ran. Also das heißt, das wird gemacht. Bis zu 80 Massenprozent des, so eines Solarmoduls werden sowieso jetzt schon recycelt durch das Glas, durch den Aluminiumrahmen. Beim Glas ist es zum Beispiel so, das wird meistens, haben wir da Downcycling-Prozesse, weil wir das Glas nicht mehr so recyceln können, dass es wieder als Solarglas genutzt werden muss, was eben ganz bestimmte Eigenschaften haben muss. Und das ist nach dem Recycling nicht mehr möglich. Da ist man das beispielsweise, nimmt man das dann eher als Dämmstoff, also Glaswolle oder sowas. Aus Aluminium kann recycelt werden und damit erfüllt man sozusagen diese Elektroschrottverordnung. Was bisher aber nicht oder wenig recycelt wird, ist das Silizium an sich. Also das, worüber wir eigentlich die ganze Zeit reden. Weil das Problem ist, so ein Silizium-Waver, wenn wir in die Herstellung von Silizium reingehen, Solarsilizium, ich sage extra Solarsilizium, weil das im Endeffekt ein bisschen was anderes ist als das Silizium. Solarsilizium muss unfassbar rein sein, es muss reinst sein. Und das ist ein sehr, sehr aufwendiger Herstellungsprozess. Das Siemens-Verfahren ist da beispielsweise mit dabei. Und wenn wir dieses Reinst-Silizium haben, daraus werden dann die Silizium-Waver gefertigt. Und das sind ganz, ganz, ganz dünn geschnittene Silizium, ich sag mal Siliziumplatten. Also die sind wirklich sehr, sehr dünn und sehr anfällig. Und das bringt uns natürlich wenig für 25 bis 30 Jahre Lebensdauer. Und um diese Anfälligkeit, um das zu schützen, werden diese Silizium-Waver sozusagen einlaminiert in EVA-Folien. EVA, Ethylenvinylacetat. Das kennen wir, das ist beispielsweise in diesen Heißklebepistolen, die sind zum Beispiel ganz oft aus EVA. Das ist auch der Klebstoff quasi, die Klebstoffbasis ist da EVA. Und man kann sich das echt vorstellen wie in so einem handelsüblichen Laminiergerät. Es kommt eine EVA-Folie unter den Silizium-Waver, es kommt eine EVA-Folie über den Silizium-Waver und dann gibt es einen Laminierungsprozess, das wird erhitzt und es verklebt. So ganz einfach gesagt. Und damit ist dieser Silizium-Waver sehr gut geschützt gegen äußere Einflüsse in unserem Solarmodul. Der ist aber so gut geschützt, dass das Recycling unfassbar schwierig wird. Weil wir müssen in irgendeiner Art und Weise diesen Prozess rückgängig machen. Das nennt man dann einen Delaminierungsprozess. Und dieser Delaminierungsprozess macht beim Recycling aktuell die größten Probleme. Beim Recycling von Silizium, beim Recycling von Solarsilizium. Wir müssen immer jetzt dran denken, dass die anderen Teile ja schon recycelt werden. Aber beim Solarsilizium macht das die größten Probleme, weil wie kriegen wir das Solarsilizium wieder aus dieser Laminierung raus? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das kann man zum einen kann man das thermisch machen, indem man versucht, das aufzuschmelzen. Man kann das mechanisch machen, indem man das wirklich alles irgendwie versucht zu schreddern und dann so auseinander zu dividieren und dann da nochmal das irgendwie zu behandeln. Man kann das chemisch recyceln oder versuchen zu recyceln mit anorganischen oder organischen Lösungsmitteln. Das sind so die verschiedenen Möglichkeiten, die es gibt. Die werden auch gerade tatsächlich in der Industrie, in der Forschung getestet. Aber es gibt noch nicht das Verfahren. Und man muss halt auch sagen, dadurch, dass die Mengen im Moment noch relativ gering sind, muss man auch immer wieder überlegen, man muss diese Verfahren, die jetzt funktionsfähig sind, auch irgendwie noch skalieren, hochskalieren, sodass die dann auch auf große Mengen einsetzbar wären, diese Verfahren. Und genau, vielleicht wäre noch interessant, einmal kurz darüber zu reden, warum wir überhaupt so dieses Silizium in den Blick nehmen. Weil ich meine, wir haben jetzt gerade eben Masseprozent. Das ist ja, man würde ja sagen, naja gut, da bleiben vielleicht noch 20 Masseprozent übrig. Silizium hat vielleicht 3 bis 5 Masseprozent an so einem ganzen Solarmodul. Warum den ganzen Aufriss jetzt deswegen? Und da kommt wieder die Lebenszyklusanalyse ins Spiel. Das ist nämlich, ach, das ist einfach so schön. Da kann man nämlich dann nochmal gucken, wo sind so Hotspots Hotspots im Hinblick auf Umweltbelastungen in diesem ganzen Prozess. Und die findet man in der Herstellung, im Herstellungsverfahren von dem Solarsilizium. Und man weiß, dass man ungefähr 75% der Energie, die für die Produktion von so einem Silizium-Waver benötigt wird, die kommt genau aus diesem Herstellungsprozess vom Silizium. Und das verursacht 66% des ausgestoßenen Kohlenstoffdioxids bei der Produktion eines gesamten Photovoltaikmoduls. Da liegen 75% der Energie in der Siliziumherstellung und 66% der CO2-Emissionen liegen auch da. Das heißt, es ist wahnsinnig viel der Umwelteinflüsse sind in der Siliziumproduktion und genau das ist der Punkt, den man nicht recycelt. Und deswegen ist das so spannend, das in den Blick zu nehmen, das nochmal zu machen, weil das hat auch tatsächlich, birgt auch ein hohes Einsparpotenzial. Wir könnten mit diesem ganzen Silizium, das in den nächsten, wenn wir zum Beispiel davon ausgehen, bis 2030 haben wir circa 1,7 Millionen Tonnen Solarmüll, dann entspricht das um die 30.000 Tonnen Silizium, was wir überhaupt da haben. Und wenn man das alles recyceln würde in einer optimalen Welt, wenn man das alles recyceln könnte man daraus 45.000 neue Solarmodule herstellen. Und das hat ein hohes Einsparpotenzial. In allen Bereichen, nicht nur wirtschaftlich, sondern eben auch im Hinblick auf Emissionen, im Hinblick auf Energie etc. etc. Und deswegen ist es so spannend, sich genau diesen Punkt auszusuchen und da reinzugehen. Und letzter Punkt, Silizium ist tatsächlich auch kritischer Rohstoff mittlerweile in der EU und auch in den USA eingeordnet, genau wegen diesen Punkten, weil wir wissen, wir brauchen immer mehr Silizium und wir wissen auch, wir können es nicht so gut recyceln, wie wir das eigentlich müssten. Das heißt, wir haben mittlerweile auch Einstufung von Silizium als kritischen Rohstoff.
Ja, erstmal vielen Dank für diese umfassenden Einblicke. Also man merkt, es ist ein aktuelles, komplexes Thema, also wo auch die aktuelle Forschung, ich sag mal, keine fertige Lösung hat bisher, die man gut nutzen kann. Also es ist viel Bewegung an vielen Stellen. Aber wir sprechen ja über den Lehr-Lehr-Kontext Chemie. An welcher Stelle tauchen denn Solarmodule im Unterricht auf?
Also tatsächlich, ich beziehe mich jetzt vor allem auf den Chemieunterricht, tauchen die eher am Rande auf. Also in der Sekundarstufe 1 thematisiert man die, wenn man sie thematisiert, so beim Thema erneuerbare Energien, wie können wir Rohstoffe einsparen, wie können wir von fossilen Energieträgern wegkommen, dann ist da immer, ist das dann einfach so eine Aufzählung zu Wasserkraft, Windkraft, Solarmodule, Solarenergie. Also da hat man das eher so auf einer sehr oberflächlichen Ebene. Und was sind erneuerbare Energien? In der Sekundarstufe 2 könnte man Solarmodule tiefergehend behandeln. Der Fokus liegt hier vor allem auf dem könnte. Vor allen Dingen tatsächlich eher, wenn es im Lehrplan mit drin ist, allgemein Solarmodule oder Solaranlagen oder überhaupt dieses Solarenergie, wenn es mit drin ist, dann eher im Wahlbetrieb beziehungsweise Vertiefungsbereich. Und man kann das an verschiedenen Stellen finden, beispielsweise wenn es um die Halbleiter geht, wenn wir dann uns also anschauen, Silizium anschauen, die Dotierung, dass da halt eben Solaranlagen einfach das Wichtige ist. Man kann sich über die Materialchemie oder auch über Recycling-Aspekte könnte man sich nähern, wird aber so gut wie nie gemacht. Also das ist eher, wie gesagt, im Wahl- oder Vertiefungsbereich. Würde tiefergehende chemische Betrachtungen zulassen, wird selten gemacht. Einfach, genau.
Und wenn du ja jetzt so als Expertin so tief in dem Thema drin bist und wir jetzt auch mal darüber sprechen, wie man das Thema Solarmodule, Solarzellen in den Chemieunterricht integrieren kann, also so mit allem, was inhaltlich, methodisch, didaktisch und so weiter da anfällt, was würdest du denn da empfehlen?
Das ist, ja, finde ich, ist eine schöne Frage, weil das Spannende an dem Thema ist, dass man es an ganz verschiedenen Stellen in den Chemieunterricht einbringen könnte oder kann. Man kann es an verschiedenen Stellen in den Chemieunterricht einbringen. Man kann zum einen, man kann es auf jeden Fall erstmal diesen Recycling-Kontext nehmen. Da gibt es ja immer verschiedene Punkte in dem Bereich der Umweltchemie. Man kann nämlich anhand des konkreten Beispiels Recycling von Solarmodulen kann man natürlich allgemeine Recycling-Aspekte besprechen. Wir können auch die verschiedenen Materialien in den Blick nehmen. Glas, Aluminium, aber auch Silizium. Wir haben ja auch Metalle wie Silber und Kupfer verbaut. Also das heißt, man kann das tatsächlich auch im Sinne der Materialien und dem Recycling-Aspekt betrachten. Und auch da nochmal zu besprechen, warum die Rückgewinnung überhaupt chemisch interessant ist und was das interessant macht. Wir können, wenn wir die Lebenszyklusanalyse mit reinnehmen, auch über diese Hotspots reden. Was können wir machen? Wo treten große Herausforderungen auf? Zum Beispiel bei der Herstellung, aber auch bei der Trennung der Materialien, das Herausholen aus dieser wertvollen Metalle oder überhaupt der wertvollen Materialien. Welche chemischen Methoden können wir da nutzen? Wir können über sowas wie Amortisierung und Nachhaltigkeit sprechen. Das heißt also, wie lange dauert es denn eigentlich, bis sich so ein Solarmodul rechnet? Und das möchte ich hier an der Stelle ja nochmal sagen, wir gucken uns so eine Lebenszyklusanalyse von Solarsilizium an und ich spreche die ganze Zeit davon, dass da wirklich viel Energie, viele CO2-Emissionen frei werden. Aber wenn man das Ganze, es soll jetzt unterm Strich soll hier nicht rauskommen, Solarmodule sind doof oder dass die machen viel zu viele Emissionen, wir haben viel zu viele CO2-Emissionen, sondern, und da ist nämlich so dieser Blick auf Amortisierung und Nachhaltigkeit ganz wichtig, so wir können das berechnen, so ein Solarmodul, so eine Solaranlage dann ja auch, die besteht ja aus vielen verschiedenen Solar- oder vielen einzelnen Solarmodulen, die rechnet sich je nachdem, was man als Rechengrundlage drunter legt, in 1,5 bis 3 Jahren. Und das können wir auch zum Beispiel, wenn wir das mit unserer Lebenszyklusanalyse, die wir für die Schülerinnen und Schüler da aufbereiten, auch machen. Das kann man dann auch tatsächlich mit denen zusammen ausrechnen. Oder man kann das mal vergleichen, auch das schön im Chemieunterricht, mit fossilen Energien, was passiert mit so einer Kilowattstunde Strom, die aus einem Braunkohlekraftwerk kommt oder die über Erdgas oder über Solarenergie kommt. Wie können wir das vergleichen? Und dann werden wir sehen, dass sich das trotzdem rechnet. Trotzdem kann man natürlich immer noch kritisch auf Prozesse draufschauen und sagen, wir wollen die natürlich auch nochmal verbessern und adaptieren und noch nachhaltiger machen. Nur, aber das war mir jetzt ganz wichtig, dass wir es vielleicht an der Stelle auch einmal sagen, dass es nicht darum geht zu sagen, dass die Solaranlage sich nicht lohnt, weil in der Produktion viel zu viele CO2-Emissionen rauskommen, beziehungsweise wir es nicht recyceln können, nicht gut. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und wir können uns natürlich auch, um jetzt wieder zum Einbindung in Chemieunterricht zu kommen, wir können uns auch gesellschaftliche Prozesse angucken. 75% der Solarzellen werden in China gefertigt und die werden danach dann mit Schiffen hierher transportiert. Auch da kann man dann, und dann sind wir wieder im Kontext BNE natürlich mit drin, da kann man dann auch verschiedene Dimensionen anschauen. Wir haben hier nicht nur eine ökologische Dimension, die wir anschauen können, wir können uns das auch ökonomisch anschauen. Warum wird das nicht in Deutschland gemacht, gefertigt, recycelt etc.? Warum wollen wir den Kreislauf nicht komplett hier oder in Europa haben? Wir können das politisch betrachten, wir können das aus einer sozialen Dimension betrachten. Das heißt, auch hier gibt es wieder ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte, die wir machen könnten. Und was natürlich auch sehr schön ist, dass wir an ganz vielen Stellen in den Lehrplan mit reingehen können, in die Curricula. Wir können durch die Herstellungsprozesse können wir an Redoxprozesse anknüpfen. Wir können, wenn wir je nachdem, welche Recyclingprozess wir uns angucken, können wir uns an die Kunststoffe anknüpfen. Recycling allgemein. Also man hat ganz, ganz viele verschiedene Anknüpfungspunkte und das macht die Sache noch spannender. Wir sind nicht auf irgendeine Klassenstufe beziehungsweise Oberstufe wird es schon sein, aber wir sind in der Oberstufe nicht an einen bestimmten Punkt nur beschränkt, sondern man kann das in der Oberstufe von der 11. bis zur 13. Klasse vom Grundkurs über den Leistungskurs, man kann das eigentlich sehr flexibel einsetzen, weil man sehr flexibel die Schwerpunkte wählen kann und trotzdem das Thema mehr perspektivisch, mehr dimensional betrachtet.
Also wir merken schon, es gibt viele Möglichkeiten. An ganz vielen Stellen kann man da Verknüpfungen herstellen. Wir wissen aber auch, eine ganz wichtige Verknüpfung für so Unterrichts-Lernprozesse ist auch immer das, was die Schülerinnen und Schüler schon über ein Themenfeld wissen, welche Vorstellungen sie haben. Weiß man dazu, wie das im Bereich Solarzellen aussieht?
Ja, also es gibt Untersuchungen dazu. Schülerinnen und Schüler haben in der Regel schon ein gewisses Grundwissen zum Thema Solarmodule. Das heißt, die wissen ganz oft, dass wir irgendwie Sonnenlicht in elektrische Energie umwandeln. Irgendwie kommt da Strom raus aus so einem Solarmodul. Es gibt immer wieder Verwechslungen zwischen Photovoltaik und Solarthermie. Also das wird immer noch doch so ein bisschen zusammengeschmissen. Aber der Kontext zu erneuerbaren Energien wird hergestellt, zu Umweltschutz wird hergestellt. Aber was man auch weiß, die Vorstellungen sind häufig noch recht oberflächlich. Also zum Beispiel sowas wie Materialzusammensetzung, Aufbau der Module, aber auch chemische Prozesse oder überhaupt Funktionsweise, das ist schon eher weniger bekannt. Was ich auch festgestellt habe beispielsweise, ist, dass dieses, wie wird das Ganze gespeichert? Wird das Ganze gespeichert in der Solaranlage? Das ist irgendwie auch so diese Speicherproblematik, nenne ich das. Auch das ist ja nicht wirklich bekannt. Und zum Thema Recycling, muss man ja auch sagen, das ist ja aber auch ein Thema, was einfach hier im Moment bei uns in der Gesellschaft, also im Alltag auch noch nicht so angekommen ist. Das muss man auch einfach sagen. Also ich gehe davon aus, dass das nicht nur Schülerinnen und Schüler betrifft, dass man mit dem Recycling von Solaranlagen bislang wenig bis gar nichts zu tun hatte.
Liebe Annabel, vielen herzlichen Dank an dieser Stelle schon einmal für die Einblicke in die Inhalte und auch in die Perspektiven von Schülerinnen und Schülern. Jetzt haben wir ja im Unterricht ganz unterschiedliche Akteurinnen und Akteure, die Unterricht planen und mit Ressourcen arbeiten müssen und die natürlich auch daran interessiert sind, wie man das didaktisch, inhaltlich und methodisch umsetzen kann. Gerade bei so einem komplexen Thema wie Solarzellen und dem Recycling von diesen Solarzellen. Du hast ja dazu geforscht, richtig?
Genau, wir haben zum einen die Akteurinnen und Akteure, die du angesprochen hast, die Lehrkräfte befragt, weil wir wissen ja so aus der partizipativen Aktionsforschung, der curricularen Innovationsforschung, aber auch im Bereich der didaktischen Rekonstruktion, dass es einfach wichtig ist, alle Perspektiven mit einzubeziehen und dass auch Unterrichtskonzeptionen, so gut sie auch evaluiert wurden, im Unterricht nicht angewendet werden, wenn die Lehrkräfte selbst nicht davon überzeugt sind, da Motivation haben, positive Einstellungen etc. etc. Dementsprechend haben wir die Lehrkräfteperspektive mit einbezogen. Wir haben das qualitativ und quantitativ gemacht. Wir haben einmal qualitativ Lehrkräfte befragt und haben dann aber auch nochmal eine allgemeine quantitative standardisierte Befragung in Rheinland-Pfalz durchgeführt. um einfach so die Bedarfe in diesem Bereich. Die Befragung ging natürlich noch über ein paar andere Punkte, so allgemein über Unterrichtskonzeption. Aber wir haben eben auch das Recycling von Solaranlagen mit einbezogen von Solarsilizium. Und was dann so ein bisschen, was dann rauskam, wir haben zum einen gefragt, was wird eigentlich schon gemacht zum Thema Solarmodule, Solarenergie? Und da kam raus, dass sehr, sehr wenig gemacht wird bislang. Wenn, ist das natürlich, ist das vor allen Dingen eben ein Oberstufenthema, aber 70% der Lehrkräfte haben da bisher überhaupt noch gar nichts zu gemacht und wenn eben nur in Einzelbereichen. Das Interesse tatsächlich war da. Wir haben insgesamt 241 Lehrkräfte befragt und die haben schon großes Interesse an dieser Thematik geäußert, haben auch zum Beispiel dann angegeben, in welchem Umfang würden sie so etwas machen, wenn man so eine Unterrichtskonzeption macht. Und da kam dann auch tatsächlich raus, man so zwischen 3 und 6 Unterrichtseinheiten wären Lehrkräfte bereit, dafür damit zu machen. Der Peak lag bei 4 Unterrichtseinheiten, was ich schon sehr, sehr positiv finde, weil da kann man in 4 Unterrichtseinheiten könnte man wirklich so diese Lebenszyklusanalyse aus verschiedenen Perspektiven eben auch experimentell betrachten. Und dann haben wir aber auch natürlich noch so nach Inhalten gefragt, zum Beispiel dass der Recycling-Aspekt nicht nur speziell an der am Solarsilizium betrachtet wird, sondern vielleicht auch verallgemeinerbar ist. Wichtig war dann auch, dass es eben flexibel anpassbar ist, also dass wir es wirklich auch an verschiedenen Stellen dass wir das so gestalten, dass es eben auch an verschiedenen Stellen eingebunden werden kann. In den qualitativen Interviews kam dann zum Beispiel auch dann nochmal so ein bisschen Herausforderungen wie, wo soll ich das noch einbinden? Das ist ja nochmal ein Zusatzthema. Wobei, wenn man dann eben zeigt, okay, es ist halt eben dann doch eben in den Lehrplan integrierbar, dann ist es dann auch wieder, dann ist das dann sehr positiv. Aber das waren so Punkte, wie kann ich das überhaupt zusätzlich noch machen? Und da ist es einfach dann ganz wichtig zu sagen, nein, wir haben Anknüpfungspunkte, die wir nutzen können und die wir dann auch zeigen können. Und das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung zum Material, die wir eben auch wirklich zeigen können, wenn wir das Material so aufarbeiten, dass es eben dann auch wirklich verschieden anknüpfungsfähig ist. Und da vielleicht so die Frage, was im Moment so der Stand ist. Und zwar haben wir Material entwickelt, eben mit Rückmeldungen der Lehrkräfte, qualitativ wie quantitativ, eben diese so eine Lebenszyklusanalyse von Solarsilizium vom Rohstoff bis zum Recycling einmal aufgearbeitet und gehen da einmal theoretisch vor, dass wir wirklich mit den Schülerinnen und Schülern Input- und Outputströme auf qualitativer Ebene, erstmal was ist es, aber auch auf quantitativer Ebene, dass man wirklich auch mal Zahlen hat, die auch wirklich aus aktuellen, also keine erfundenen Zahlen, sondern wirklich Zahlen, die wir recherchiert haben aus industriellen, aus forschungsbasierten Lebenszyklusanalysen zu Solarsilizium oder in diesem Kontext. Die gibt es ja auch, weil ich habe ja eben schon mal gesagt, das ist ja nichts, was wir für die Didaktik ausgerichtet haben. Das heißt, wir können auch an aktuelle Zahlen rankommen und die nutzen wir, die reduzieren wir natürlich didaktisch, aber schon so, dass wir mit den richtigen Größen und mit den richtigen Zahlen mit den Schülerinnen und Schülern arbeiten können. Und dann gibt es an 2 Stellen sozusagen so einen experimentellen Teil. Einmal bei der Herstellung von Silizium, das ist natürlich auch, wir haben hier Modellexperimente, wir können ja leider nicht das Siemens-Verfahren einmal komplett darstellen. Und beim Recycling können wir leider auch im Moment, einmal Betonung im Moment, nicht mit richtigen Solarzellen, mit richtigen Solarmodulen arbeiten, sondern wir arbeiten hier mit Modellexperimenten. Und das ist vielleicht ganz schön, beim Recycling einmal so kurz auf so ein Modellexperiment drauf zu gucken. Und im Endeffekt läuft es nämlich tatsächlich so, dass wir uns diesem Thema EVA mit den Schülerinnen und Schülern widmen und uns mit den Schülerinnen und Schülern zusammen überlegen, puh, jetzt haben wir das hier laminiert, wie kriegen wir denn jetzt das Silizium da wieder raus sozusagen? Und dann nimmt man eben solche EVA. Wir nehmen meistens Raspeln, wirklich geraspelt von so einer Heißklebepistole, von so einem Klebe, ich weiß gar nicht gerade, wie man das nennt, ihr wisst, was ich meine, dieser Kleb. Dieser Klebestick, den man so in diese Heißklebepistole reinlegt und das dann eben geschmolzen wird. Und den nehmen wir uns, das raspeln wir und dann können die Schülerinnen und Schüler dann in verschiedene Methoden testen, was sie mit dem EVA jetzt machen können. Beispielsweise wäre dann die Möglichkeit, dass die Schülerinnen und Schüler sich da wirklich einmal mit verschiedenen Lösemitteln drangehen. Anorganische Säuren beispielsweise, mit organischen Lösungsmitteln, mit Aceton etc. etc. Und dann einmal testen, was würden Sie jetzt nutzen? Welches Lösungsmittel würden Sie für sich jetzt nutzen? Sie sind also dann eher so im Bereich der Forschung. sollen also wirklich so vorstellen, wie als würden sie jetzt in der Forschung arbeiten und sie müssten jetzt rausfinden, wie können wir das jetzt machen. Und dann ist der zweite Schritt, dass sie sich dann überlegen, okay, wir haben uns jetzt für das und das Lösungsmittel entschieden, jetzt testen wir doch mal, ob das eine Reaktion beim Silizium hat. Weil das ist ja das Nächste. Ich kann ja mein EVA auflösen und dann habe ich aber eine chemische Reaktion beim Silizium und dann habe ich halt auch nichts gewonnen. Und das ist sozusagen, das sind so die Aspekte, diese Modellversuche, mit denen wir dann arbeiten. Und das Ergebnis ist tatsächlich, dass es kein richtig eindeutiges, wunderschönes Ergebnis gibt zum Recycling. Sehr, sehr schade. Aber im Endeffekt genau das Richtige im Moment, weil das ist halt auch der aktuelle Stand der Forschung. Wir bilden dazu da gerade wirklich diesen Struggle ab, den die Forscherinnen und Forscher gerade tatsächlich haben. Wie kriegen wir das Lithium? Und dann sind wir wieder bei unserer Lebenszyklusanalyse, denn eigentlich wieder zurück in diesen Kreislauf rein. Und dann ist halt eben ein Punkt, und daran können wir dann sehr schön erklären, warum gerade das eigentlich noch nicht so gut recycelt wird, obwohl es ja sehr, sehr viele gute Argumente dafür gibt, dass wir es recyceln müssten. Das haben die Schülerinnen und Schüler rausgefunden. Und da kann man dann sehen, wo ist das Problem und wie geht es jetzt weiter? Was müssen wir jetzt eigentlich tun, um besser damit umzugehen? Und das ist dann halt ein Punkt, der ist zum einen natürlich unbefriedigend, weil er nicht das perfekte Ergebnis präsentiert, aber zum anderen ist er total wertvoll, weil er eben genau das abbildet, was wir gerade haben, diesen Stand der Forschung. Und das ist so schön an dem Thema, weil es eben auch irgendwie parallel mit der aktuellen Forschung gerade läuft. Das ist nichts, was schon abgeschlossen ist und fertig, was wir gerade rekonstruieren, sondern es ist wirklich etwas, was gerade stattfindet, wo wir so ein bisschen, parallel ist natürlich übertrieben, aber wo wir schon sehr auf einer relativen Parallelität von der Zeitschiene her agieren können. Und das sind so einmal ganz grob dargestellt, was wir bislang machen, wie wir mit den Lehrkräften da kommunizieren und ja, was so der aktuelle Stand ist.
Wenn man jetzt mehr erfahren möchte oder für sich vielleicht so ein Experiment mal angucken, gibt es da etwas, wo man zum Beispiel im Internet schon mal reinschauen kann als Lehrkraft oder gibt es eine Publikation, die du uns empfehlen könntest?
Also wir haben bei uns auf der Webseite, die schon ein Teil der Materialien, die getestet sind, auch zugänglich, dass man auf jeden Fall schon mal drauf gucken kann. Da gibt es auch einen Kontakt, sodass man uns auch anschreiben kann. Wir haben bis jetzt auch gehabt, dass immer mal wieder schon mal Schulklassen hier bei uns waren im Labor und mit uns sozusagen diese 4-5 Unterrichtseinheiten im Rahmen eines Thementags gemacht haben. Das heißt, auch da, wer daran interessiert ist, sich das einmal anzugucken, kann sich da dann gerne melden.
Ja, wir verlinken das auf jeden Fall in den Shownotes für alle interessierten ZuhörerInnen.
Also fantastisch. Ich bin total gehypt und ich freue mich total darauf, da reinschauen zu können. Aber zunächst einmal möchte ich mich jetzt auch hier im Namen von allen bei dir bedanken, dass du hier deine Gedanken geteilt hast. Und wir möchten dir jetzt hier zum Schluss auch nochmal die Gelegenheit geben, deine wichtigsten Punkte jetzt zu deiner Forschung, zu deinem Thema hier für die Zuhörenden zusammenzufassen und damit so eine Art Take-Home-Message. Und wir würden das wieder wie am Anfang machen. Wir geben dir einen Satzanfang, den du gerne kurz vervollständigen kannst. Ich fange gerne an. Und zwar, wenn ich eine zentrale Botschaft übermitteln könnte, dann wäre das.
Dass es ein wichtiger Punkt ist, dass Schülerinnen und Schüler auch Wissenschaftlerinnen, historische Wissenschaftlerinnen als Vorbilder haben, wissenschaftliche Vorbilder zu präsentieren, um Rollenbilder aufzubrechen, um Motivation zu fördern. Und ganz wichtig, dass auch Jungs, Männer weibliche Vorbilder haben können, dürfen, sollen.
Und ich würde dich noch einmal um diesen Outbreaker bitten. In Bezug auf chemiedidaktische Forschung empfehle ich?
Da würde ich mir vielleicht noch mehr was wünschen. Ich würde mir wünschen, dass es noch mehr Kooperationen, und das passt so ein bisschen zum Thema, zwischen Forschungseinrichtungen, zwischen der Industrie, zwischen Technik und Schulen und Hochschulen geben würde, um eben so praxisrelevante Fragestellungen nicht nur eben dann am Modell, sondern wirklich auch in der Praxis am realen Gegenstand zu erforschen, zu bearbeiten.
Super. Vielen Dank, liebe Annabelle, dass du dir heute für uns Zeit genommen hast.
Ich bedanke mich auch, dass ich da sein durfte. Das hat mich sehr gefreut, euch mein Thema zu präsentieren.
Und wir haben uns unheimlich gefreut, dass du uns so tief in das Recycling von Solarmodulen und Solarzellen mitgenommen hast. Wie gesagt, ich bin total gehypt und ich freue mich sehr darauf, da reinschauen zu dürfen. Das war unsere heutige Folge von Nicht im Fachraum Essen, dem Podcast zur Forschung, zum Lernen und Lehren in den Naturwissenschaften. Wir möchten uns sehr herzlich bei der GDCP-Stiftung zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses in der Didaktik der Chemie und Physik bedanken, die durch ihre Unterstützung ermöglicht, dass ihr diesen Podcast hören konntet. Weitere Informationen zu Nicht im Fachraum Essen, zu weiteren Folgen und zum Podcast-Team findet ihr auf unserer Webseite. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.
Diese Folge von Nicht im Fachraum Essen wurde am 3. September 2025 aufgenommen. Moderiert und redigiert wurde die Folge von Ann-Kathrin Krebs und Christoph Vogelsang. Der Schnitt wurde von Florian Trauten durchgeführt.